Ja, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie, wie gesagt, trotz des Wetters hierher gekommen sind. Wir sind ja solche Klimaverhältnisse ob der Klimaerwärmung gar nicht mehr gewohnt, dass es überhaupt noch möglich ist, in Wien zu schneien. Aber gut, jetzt ist es halt so. Als ich gefragt worden bin, wieder zu kommen und das Thema präsentiert wurde, habe ich mir gedacht, wie soll man eigentlich über das Thema Seele sprechen? Wahrscheinlich haben Sie ja schon verschiedene Vorträge gehört zum Thema Seele. Man kann aus theologischer Sicht darüber reden, man kann aus philosophischer Sicht darüber reden, über dieses Thema Seele, aber über etwas zu reden, was man nicht sehen kann, ist natürlich immer etwas Schwieriges. Wir glauben natürlich, dass der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht. Den Leib kann man sehen. Naja, den Geist, den identifiziert man halt oft mit dem Verstand. Da merkt man dann bei manchen, dass sie mehr haben oder weniger. Und mit der Seele ist es so, die hat jeder. Aber was ist die Seele? Wo ist die Seele? Wie ist die Seele? Was bewirkt die Seele? Die Bibel sagt auch relativ wenig zur Seele. Also es gibt im Neuen Testament keine großen Ansprachen von Jesus zum Thema über die Seele. Es gibt viel über das Herz. Gott prüft auf Herz und Nieren und so weiter. Wenn dein Herz rein ist, Gott erschaffe mir ein reines Herz. Also es wird viel über das Thema Herz geredet, aber über Seele eigentlich nicht. Und da ich jetzt kein Philosoph in erster Linie bin oder kein Professor für Medizin oder sonst etwas, habe ich mir gedacht, Schuster, bleib bei deinen Leisten, kümmere dich um die Sachen, die dich betreffen, und das ist nun mal in erster Linie die Bibel. Und da ist mir ganz spontan dieser Satz eingefallen, den wir jedes Jahr in der Gründonnerstagsliturgie und bei der Karfreitagsliturgie, immer wenn wir die Passion hören, auch hören. Nämlich die Worte Jesu: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Das sagt Jesus über seine Seele. Er spricht über seine Seele, und zwar im Zusammenhang mit der Angst. Bei uns ist es so, über Angst sprechen, das ist schon einmal gar nicht so einfach. Viele Leute tun sich schwer damit, überhaupt über seelische Probleme zu reden. Denn alles, was man noch körperlich feststellen kann, ich habe mir ein Bein gebrochen, ich habe jenes oder dieses oder habe gerade die Intoleranz entdeckt und so weiter, das können die Leute nachvollziehen. Aber eben bei der Seele, da wird vieles oft als Spinnerei hingetan, stell dich nicht so an, das wird schon werden. Oder man sagt dann hintenrum, ja, das ist doch sowieso eine ziemlich zart beseitete Seele, da wird das dann so abgetan und nicht ernst genommen. Und darum traut man sich auch nicht zu sagen, wie es einem wirklich geht. Wenn Sie auf der Straße gefragt werden, ich sage immer, man sollte einmal das Experiment wirklich machen. Man trifft jemanden, Bekannte, eine Bekannte oder einen Bekannten, und dann wird man gefragt, wie geht's dir denn? Dann sagt man entweder, es geht gut, oder naja, es geht so, oder naja, die Beschwerden des Alters und der Rücken und da zwickt's und da tut's und nächsten Monat muss ich zur Kur. Aber wirklich zu sagen, mir geht es schlecht, warum geht es dir denn schlecht, bist du krank? Nein, krank bin ich nicht, aber ich bin traurig oder ich bin das und das. Dann sind die Gespräche, glaube ich, bald einmal beendet. Weil damit können ganz wenige umgehen. Beim Rheumaleiden und was weiß ich nicht alles, da kann man dann noch mitjammern. Ja, da kann man dann sagen, ich habe zwar nicht mit dem Rheuma, aber meine Hüften und was weiß ich nicht alles. Und ab einem gewissen Alter, ich gehe auch schon dazu, ab Mitte 40 kann man da schon mal ein bisschen mitjammern, wenn es anderen schlecht geht. Die Augen und die Ohren und das Ganze passt halt alles nicht mehr so. Aber über die seelischen Leiden will man oft nicht reden. Dabei ist unsere Sprache voll mit den Folgen von seelischen Leiden, die medizinisch nicht begründet sind, aber die da sind. Wir alle kennen das, wir erwähnen die Seele dabei nicht, aber wenn es uns schlecht geht, und das sind dann normalerweise seelische Leiden, da haben wir doch alle diese Sprüche. Das ist mir zu Herzen gegangen. Das ist mir auf den Magen geschlagen. Es hat mir die Sprache verschlagen. Da bin ich aus der Haut gefahren. Jetzt hatte ich vorhin so viele im Kopf und jetzt sind sie weg. Aber Sie wissen, was ich meine. Wir haben ganz viel, ich bin auf 100, der Blutdruck und so weiter. Das alles, wenn wir untersucht würden, hätte keine körperlichen Ursachen. Da würde kein Arzt feststellen, dass wir gerade eine Magenverstimmung haben, weil wir irgendwelche Bakterien haben. Aber trotzdem machen wir uns wortwörtlich vor Angst in die Hose, weil wir Durchfall kriegen oder sonst etwas, vor lauter Schreck. Aber das kann man nicht medizinisch nachweisen, zumindest nicht, was körperliche Ursachen betrifft. Und da sieht man, wie stark diese Seele, die so diffus ist, uns beeinflusst, unser ganzes Wesen. Und darum werden Krankheiten wie Depressionen bis heute nicht oder bei vielen nicht ernst genommen. Das kann man eben nicht wirklich messen. Ja? Und viele können mit dem, was eben nicht messbar ist und nicht feststellbar ist, nicht umgehen und sprechen es deswegen auch nicht an. In der Bibel haben wir etwas, wir haben das auch in den Psalmen, da wird die Seele zwar auch nicht so oft genannt, aber es wird genau das beschrieben, was eigentlich gemeint ist. Aus der Tiefe meines Innersten schreie ich zu dir. Meine Seele ist von Angst erfüllt. Jesus bedient sich ja dieser Worte. Da wird das angesprochen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man etwas einem Namen gibt, damit man damit umgehen kann. Sonst ist man überfordert. So wie ich einem körperlichen Leiden einen Namen geben muss, muss ich auch einem seelischen Leiden einen Namen geben. Weil wenn ich zum Arzt gehe und sage, mir geht's nicht gut, und der Arzt fragt, wo fehlt's denn, und ich sage ihm, das sage ich Ihnen nicht, kann mir der Arzt natürlich nicht helfen. Wenn ich jemandem sage, du, mir geht's nicht gut, ja, wo fehlt's denn, bist du körperlich krank? Nein, aber mir geht's nicht gut, ja, was ist es denn? Meistens, wenn es Menschen nicht gut geht, seelisch, sind drei Ursachen da. Und die hängen oft ganz nah zusammen. Die eine Ursache ist Angst, und das haben wir jetzt ja ganz, ganz viel in unserer Gesellschaft. Also ich glaube, das hat so richtig erst mit Corona begonnen, dass das so auffällig wurde. Menschen haben Angst. Angst, krank zu werden, Angst vor den ganzen Umständen, vor dem Alleinsein, aber auch vor der wirtschaftlichen Situation und Entwicklung, Angst vor den Kriegen und Konflikten, die wir haben, Angst, wie wird es überhaupt werden in Zukunft. Durch die Angst bekommen Menschen Stress. Das ist die nächste Ursache. Und Angst und Stress in Folge bringen oft Trauer mit sich. Nicht Trauer über den Verlust eines Menschen, aber eben dieses Traurigsein im Sinne von Betrübtsein. Jesus trauert ja auch in Gethsemane nicht um einen Verlust eines Menschen. Die Trauer beim Tod eines Menschen ist etwas anderes. Die Trauer, die ich meine, ist diese Schwere, diese Betrübnis. Meine Seele ist zu Tode betrübt über mein eigenes Leiden, über das, was da kommen wird, was ich auch vielleicht nicht in der Hand habe, was ungewiss ist. Und das beim Namen nennen ist gar nicht so einfach. Es ist aber ganz wichtig für die Heilung und auch vor allem für das Verständnis der anderen und auch für den Umgang in weiterer Zukunft mit diesen Dingen. Wir wissen, dass durch Angst, durch Depression, durch Trauer wirklich auch traumatisierte Generationen heranwachsen können. Das wissen wir von Kriegsgebieten. Auch wer nicht direkt verletzt wurde, leidet oft ganz lange oder zum Teil ein Leben lang unter Traumata. Das wissen wir von Opfern allgemein von Gewalt aus totalitären Regimen, von Menschen auch einfach, die in bedrückenden Situationen leben, sei es große Armut, Existenzschwierigkeiten. All diese Dinge wirken sich eben aus. Und die lassen uns nicht kalt. Die Wissenschaft hat darauf natürlich dann gewisse Antworten. Ja, das sind die Hormone, die da im Gehirn irgendwie zusammenkommen. Aber hilft uns das jetzt? Es hilft mir persönlich nicht, wenn ich weiß, in Israel ist Krieg. Und jedes Mal, wenn ich einen Alarm auf meiner App habe, wird es mir ganz mulmig. Elias, in deinem Hirn spielen gerade gewisse Komponenten zusammen. Es tröstet mich auch nicht in der Situation. Ja? Darum ist es wichtig, dass wir auch mit seelischen Problemen wissen, wohin wir gehen können. Ganz wichtig ist einmal, dass wir überhaupt mit jemandem darüber sprechen können. Ich würde empfehlen, nicht mit jedem über alles zu reden, aber es ist wichtig, dass man einen oder zwei oder drei Menschen hat, wo man das wirklich sagen kann, mir geht es nicht gut. Und zwar auch warum. Ich habe Angst, ich bin bedrückt, ich bin belastet und so weiter. Das ist einmal ganz wichtig. Dann ist, glaube ich, für uns natürlich mit einem christlichen Hintergrund oder mit einem religiösen Hintergrund, weil ja nicht nur wir Christen glauben an eine Seele, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch wissen, dass wir zu dem gehen sollen, der uns die Seele gegeben hat und der unsere Seele in der Tiefe kennt, nämlich zu Gott. Dass wir auch das wirklich im Gebet vor Gott bringen und mit Menschen bereden. Und dann, dass wir eben nicht glauben, der liebe Gott hat die Seele vom Himmel geworfen in uns hinein und damit ist es erledigt und jetzt müssen wir halt mit dem leben, sondern dass in manchen Fällen es auch wirklich notwendig ist, dass man sich auch medizinische Hilfe, zumindest übergangsweise oder für eine gewisse Zeit, holt, weil seelische Probleme wie Panikattacken, Angstzustände und so weiter können natürlich wirklich auch zu dramatischen körperlichen Folgen führen. Heute wird darüber nicht mehr gesprochen, aber ich weiß noch, zum Beispiel als ich mein Noviziat in Reute in Tirol gemacht habe, im Außerfern, es ist wirklich außen und fern, da hinterm Berg, da kommt man kaum hin, ziemlich hoch, da hat es außer Juli und August jeden Monat einmal geschneit, wirklich das erste Mal im September, das letzte Mal im Juni. Und dann, wenn man da noch diese Täler sieht, wo dann 4 oder 5 Monate kein Sonnenlicht hinkommt, da kann man schon verstehen, dass da die Leute ein wenig eigen werden. Das ist einfach, weil all das spiegelt sich ja in der Seele wider. Diese Dunkelheit, diese Kälte, diese Entbehrung, diese Einsamkeit. Und da haben wir einmal Totenbücher angeschaut. Entschuldigung, ich habe vergessen, das auszuschalten. Das ist nicht höflich. Da muss ich dran gehen. Sandesh, ich habe gerade einen Vortrag. Bei den Schotten. Ich komme um 22:30 zurück. Bist du dann noch zu Hause? Okay, ich rufe dich ein. Ja, passt. So. Aus. Da stand ganz oft, vor allem in den Wintermonaten, an der Kümmernis zugrunde gegangen. Das waren so Eintragungen aus dem 18., 19. Jahrhundert. Verstorben an der Kümmernis. Die Menschen waren eigentlich nicht körperlich krank, aber die Menschen haben den Mut verloren, haben dann den Appetit verloren, der Körper ist immer schwächer geworden, wurde dann anfällig für Krankheiten und irgendwann hatten sie keine Lust mehr und wollten nicht mehr. Und tatsächlich gibt es das Phänomen, wenn Menschen nicht mehr wollen, kann kein Arzt etwas tun. Und manche Menschen, die schon längst totgesagt sind, haben so einen Lebenswillen, dass so mancher Arzt erstaunt ist, dass die immer noch nicht tot sind. Da sieht man das, wie sehr das Innere mitspielt. Wenn ein Mensch sich selber aufgibt und nicht mehr an den Sinn des Lebens glaubt, dann ist der Mensch fähig zu sterben. Und ich habe das jetzt gerade, weil ich bin auf das Thema angesprochen worden, ganz aktuell erfahren. Ich hatte eine Reiseleiterin vor vielen Jahren, die hat sehr lange gearbeitet in Israel, bis 85 hat sie gearbeitet als Reiseleiterin und sie war auch eigentlich für ihr Alter, für fast 93, noch relativ fit. Sie hat jetzt schon in einem betreuten Wohnen gelebt, aber ich wollte sie eigentlich im Oktober jetzt besuchen, aber dann ist ja der Krieg ausgebrochen. Ich war gerade in Jordanien. Und noch ein paar Tage vorher waren Freunde von mir bei ihr und haben mir Fotos geschickt und sie hat gelacht und sie sah sehr gut aus. Als diese Meldungen kamen, da hat sie aufgegeben. Sie hat den Holocaust überlebt, sie hat so viele Kriege in Israel erlebt und sie hat gesagt, noch einen Krieg schaffe ich nicht mehr. Einen Monat später ist sie an gebrochenem Herzen gestorben. So haben es auch die Verwandten gesagt. Es wäre nicht nötig gewesen, dass sie stirbt. Natürlich kann man jetzt sagen, mit 93 stirbt man, aber in dem Fall war es einfach ganz offensichtlich und das haben alle gesagt, sie ist an gebrochenem Herzen gestorben. Und das ist einfach etwas, was wir heute bei uns immer mehr vergessen. Es gibt nur organisches Leiden und über geistige Leiden und Geist und Seele, wie gesagt, Licht und Herz, das ist alles eine Einheit, darüber wird nicht gesprochen. Wir müssen uns persönlich fragen, wie ist das mit unseren Ängsten? Welche Ängste haben wir eigentlich? Verlustängste, was haben wir für Ängste, wovor haben wir Angst? Weil wie gesagt, man muss das Problem ansprechen. Alles, was wir nicht beim Namen nennen können, ist ganz gefährlich. Jesus sagt einmal, und jetzt kommt ein heikles Thema, keine Sorge, ich ziehe jetzt kein Weihwasser, Kreuz, Knoblauch und sonst etwas raus, aber Jesus sagt im Zusammenhang mit einem Exorzismus, in Anführungsstrichen, den Sie alle kennen, wo die Dämonen in die Schweine fahren, wie heißt du? Das Problem beim Namen nennen. Der Mensch war besessen, von was auch immer, das sagt die Bibel nicht. Die Bibel redet von bösen Geistern, weil damals hat man sich eben vieles nicht anderes erklären können. Und es ist ja auch letztlich ein böser Geist, in Anführungsstrichen, der uns dann zum Wahnsinn treibt. Darum sagt man ja, der ist auch von allen guten Geistern verlassen. Ja, es muss ja nicht gleich der Teufel mit den Boxhörnern sein, ja, aber es gibt dieses Negative, das Menschen in den Wahnsinn treiben kann, das Menschen aber auch in den Tod treiben kann, weil sie nicht mehr leben wollen. Eine gesunde Seele, ein gesunder Geist will immer leben. Und ein gesunder Geist und eine gesunde Seele kämpft um das Leben. Das sehen wir zum Beispiel, und das wissen vielleicht viele von Ihnen, gerade der älteren Generation noch, als es ums Überleben ging. Welche Kräfte haben Menschen aufgebracht, um aus dem Krieg nach Hause zu kommen? Um ihre Kinder zu retten? Um zu überleben? Da haben Menschen übermenschliche Kräfte aufgebracht, zu denen sie eigentlich gar nicht fähig werden, sonst normalerweise, weil ihnen dieser Wille nach Leben diese Kraft gegeben hat. Die ist menschlich nicht erklärbar. Da konnten plötzlich schwache Menschen irgendwelche schweren Balken wegheben und wussten nicht, wie sie es in dem Moment gemacht haben und so weiter. Ihre Kinder retten, wir haben das immer wieder, auch bei Erdbeben, Naturkatastrophen, alles Mögliche, auch in Geiselhaft und so weiter, dass Menschen plötzlich Kräfte aufbringen, weil sie sagen, nein, dadurch lasse ich mich nicht vernichten. Und in anderen Situationen haben wir genau das Gegenteil. Menschen, die eigentlich keinen Grund haben, aufzugeben, geben auf. Und dann ist es wirklich auch aus. Und dann kann auch keiner helfen. Darum ist es ganz wichtig, wie heißt du? Wo ist meine Angst? Der Angst, wie man so sagt, ins Gesicht schauen. Das müssen wir lernen. Wenn wir wegschauen, und das tun ganz viele Menschen, die Welt kann um sie untergehen, die ignorieren das, die schauen weg, weil sie das nicht wahrhaben wollen. Und wenn es dann passiert, das Unausweichliche, sind sie völlig verzweifelt und geschockt. Ich muss der Realität ins Gesicht schauen. So hart und so böse und erschreckend, wie die Realität oft ist, weil sonst kann ich mit diesem Problem nicht umgehen. Und wie gesagt, ich muss ihnen einen Namen geben. Alles, was keinen Namen hat, was keine Bedeutung hat, das wird unbegreifbar und das kann ich nicht greifen. Und ich muss aber das Problem angreifen, sagen wir auch. Das Problem wird angegriffen. Wie kann ich ein Problem angreifen? Das ist ja alles eine bildliche Sprache. Jesus hat sich in diesem Moment ganz in die Hände Gottes gegeben. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, aber bei ihm ging es ja noch um eine Stufe höher, sagen wir es einmal so. Wir können jetzt, man hat das früher auch alles etwas mystifiziert. Mich hat vor kurzem noch, da war ich ganz geschockt, eine Frau im Beichtstuhl gefragt, ob bestimmt ein Priester hätte ihr gesagt, je mehr sie leidet, desto mehr ist sie von Gott geliebt. Habe ich mir gedacht, auch interessant. Ja, ich habe dann zu der Dame gesagt, nein, ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube zwar, dass Leiden auch wertvoll sein kann und dass man am Leiden auch wachsen kann, aber ich glaube nicht, dass Gott uns mit Leiden bestraft im Sinne von belohnen. So, wer auf Erden viel Leid muss tragen, wird es im Himmel schöner haben, nach dem Motto. Also das glaube ich jetzt nicht. Das widerspricht auch dem Gottesbild der Bibel, wo es heißt, dass Gott Pläne des Heiles hat und dass er nur das Gute für uns will, aber es gibt aus verschiedenen Gründen eben diese seelischen Leiden, die wir alle mehr oder weniger haben. Ich glaube kaum, dass es einen Menschen gibt, der noch nie ein seelisches Leiden hatte. Es gibt vielleicht ein ganz paar Menschen, die sind wie so unter einer Käseglocke, sage ich immer, geborgen. Das ist aber, glaube ich, eine reine Gnade an die erleben die Hölle auf Erden und bleiben trotzdem normal. Das ist ein Wunder, das gibt es in seltenen Fällen, aber normalerweise hat jeder von uns schon einmal dieses Gefühl gehabt. Wenn wir es gehabt haben, ist es ganz wichtig zu fragen, woher ist es gekommen und wie ist es dann wieder weggegangen. Und wenn es noch da ist, warum bleibt es und geht nicht weg? Das ist eine ganz persönliche Frage. Ich bin kein Psychologe, ich kann das nicht beantworten, weil ich eben kein Psychologe und kein Psychiater bin. Ich kann nur aus der eigenen Erfahrung sagen, wie gesagt, das, was man anspricht und worüber man reden kann, wird besser. Wenn es einmal ausgesprochen ist, dann ist es schon ein Stück heraus. Das sagen wir ja auch. Aber, und das ist jetzt auch wichtig, bei seelischen Problemen, man darf es auch nicht zerreden. Das ist auch wichtig. Es gibt diejenigen, die haben in ihrer Angst und in ihrer Verzweiflung, wo sie unter Depressionen und sonst etwas leiden, schämen sie sich so und haben so Angst, andere zu belasten, dass sie es gar nicht ansprechen und andere reden über gar nichts anderes mehr. Das ist genau die gleiche Gefahr. Wenn ich über gar nichts anderes mehr rede, dann verstricke ich mich irgendwann so da drin, dass ich selber so gefangen bin, dass ich da auch nicht mehr rauskomme. Darum ist es wichtig, auch wenn es einem vielleicht nicht gut geht oder wenn die Zeiten jetzt nicht so sind, wie wir es gerne hätten, dass man trotzdem gewisse Dinge tut. Ich bringe jetzt einfach konkrete Beispiele. Im Heiligen Land herrscht leider Krieg. Die Situation ist ganz schlimm für beide Seiten. Ich will auch hier jetzt für keine Seite Partei ergreifen. Ich kann ganz vieles da auch überhaupt nicht verstehen. Ja, also das, was am 7. Oktober passiert ist, ist einfach unglaublich. Ich kann Ihnen nur wirklich sagen, die Medien haben nicht über alles berichtet. Man hat Babys lebendig in Backöfen gesteckt, die Hamas. Und viele Leichen sind immer noch so entstellt, dass man sie gar nicht identifizieren kann. Eine Familie von mir, da ist der Schwager mit der Frau im Bett erschossen worden und die drei Kinder lebendig angezündet. Dass das bei jüdischen Bürgern natürlich ein unendliches Traumata auslöst, wenn jemand in den Ofen gesteckt wird und verbrannt wird, weil das haben sie schon einmal erlebt und haben gedacht, dass sie das nie wieder erleben, ist natürlich völlig verständlich. Aber auch zumindest die allermeisten Freunde und Bekannten von mir in Israel, denen ist natürlich auch bewusst, dass nicht alle 2 Millionen Menschen in Gaza, vor allem alle Frauen und Kinder, Terroristen sind. Das ist denen auch bewusst. Und die sagen, die tun uns auch leid. Ja. Aber es ist so verfahren, einfach die ganze Situation. Und natürlich, das ganze Land ist im Trauer und im Schock und auch die Nachbarländer. Und man hat beschlossen, auch die Christen im Heiligen Land, dies Jahr gibt es keine Weihnachtsmärkte, keine Christbäume auf den Plätzen draußen in Jerusalem und Nazareth und so weiter. Einfach aus Respekt vor den Menschen. Ich persönlich muss sagen, ich weiß nicht, ob es Respekt ist, dass sie das nicht machen. Ich glaube eher, es ist Angst. Es ist Angst, als Minderheit angefeindet zu werden. Weil Weihnachten ist das Fest des Friedens und der Liebe und wir Christen haben mit dem Ganzen am wenigsten zu tun, aber leiden genauso mit darunter. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man in schlimmen Zeiten einfach trotzdem diese Momente natürlich in einem entsprechenden Rahmen feiert, in Anführungsstrichen, weil auch in der Bedrohung, auch in der Angst braucht das Leben eine Normalität und eine Struktur. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann mich noch erinnern, als der Irakkrieg 1992 war, und Sie wissen ja, ich komme ja aus Deutschland, aus der Nähe vom Rheinland, Westfalen, da wird ja Karneval sehr groß gefeiert, da hat man Karneval abgesagt. Und da hat meine Oma, die zwei Weltkriege überlebt hat, gesagt, wir haben immer Karneval gefeiert. Weil wenigstens an den paar Tagen musste man doch lachen, damit die Seele wieder atmen kann. Ja, und das ist ganz wichtig. Wir haben heute diese Idee oft, wir dürfen uns jetzt nicht mehr freuen. Oder zumindest keine Freude mehr zeigen. Weil die Welt ist so etwas von schlecht, wir dürfen das nicht mehr. Und das ist, glaube ich, falsch. Und das belastet die Menschen zusätzlich. Ich glaube, gerade in Zeiten, wo es nicht gut läuft, muss man auch im Kleinen wie im Großen einfach auch Akzente setzen. Da muss man einmal zu jemandem sagen, Freund oder Freundin, auch wenn es dir nicht gut geht, jetzt gib dir einen Ruck, komm, wir gehen jetzt mal eine Runde durch die Stadt spazieren, damit du etwas anderes siehst. Wir trinken jetzt mal einen Glühwein. Weil, ob ich den jetzt trinke oder nicht, hört die Hamas in Gaza nicht auf zu schießen. Und deswegen hört auch Israel nicht auf. Das ändert die Welt nicht. Aber wir haben dieses komische Gewissen, nein, wenn ich mich jetzt freue, wird das Ganze noch schlimmer. Nein, es wird nicht schlimmer. Ich kann mich entscheiden, bewusst, ich versuche jetzt einem karitativen Projekt zu helfen. Genauso ist es mit der Ukraine oder sonst wo. Ja, es wird nicht besser, wir haben es gesehen. Wir haben seit 12 Jahren Krieg in Syrien. Darüber redet niemand mehr, weil als der Krieg in der Ukraine angefangen hat, hat den Krieg in Syrien niemand mehr interessiert. Und als der Krieg in Israel angefangen hat, interessiert jetzt niemand mehr der Krieg in der Ukraine. Und das Leid der Menschen und deren Not und deren Ängste, die sicherlich zu Tode betrübt sind, ist vergessen. Und ich garantiere Ihnen, bei der nächsten Naturkatastrophe oder beim nächsten großen Dusch, der woanders ist, da interessiert auch niemand mehr Gaza und Israel. Dann ist das auch auf der Seite. Weil das ist jetzt schon von Meldung Nummer 1 bei ORF auf 4 oder 5 heruntergerutscht. Das hat sich wochenlang gehalten, aber irgendwann sind wir abgestumpft. Und das ist eben die Gefahr. Wir laufen heute in diese Extreme. Entweder sind wir wirklich zu Tode betrübt, oder wir entschließen uns irgendwann, das lassen wir nicht mehr an uns heran und dann stumpfen wir ab und dann registrieren wir das auch gar nicht mehr. Das ist dieses Extrem der heutigen Gesellschaft, ich sage immer zwischen Masochismus und Hedonismus. Entweder sind wir alle ganz am Leiden und dürfen uns überhaupt nicht mehr freuen. Und dann ist ganz egal, was wir sind, dann sind wir alle Charlie Hebdo, dann sind wir alle Paris und Barcelona und sonst etwas. Und dann tragen wir alle nur noch schwarz. Und 3 Wochen später ist uns das alles egal und wir leben, als ob es kein Morgen geben wird. Wir müssen diesen Mittelweg finden, damit wir eine gesunde Seele haben können. Unsere Angst einen Ausdruck geben, die Angst auch beim Namen nennen, die Angst auch teilen mit anderen, aber nicht bei der Angst stehen bleiben. Weil wenn ich eine Gefahr erkenne, und darum sage ich, der Angst ins Gesicht schauen, sie beim Namen nennen, wenn ich eine Gefahr oder ein Warnsignal erkenne, muss ich darauf reagieren. Aber ich darf nicht plötzlich stehen bleiben. Wenn ich sehe, eine Flutwelle kommt auf mich zu und ich bleibe stehen und schaue angsterfüllt auf diese Flutwelle, dann wird sie mich mitreißen. Ich muss sie wahrnehmen. Ich kann nicht sagen, ach, das bilde ich mir nur ein. Aber dann, wenn ich es wahrgenommen habe, dann sollte ich mich auf den Weg machen, dass ich da wegkomme. Und so ist das eben auch mit unseren seelischen Ängsten. Wir müssen sie wahrnehmen, aber wir dürfen dann nicht darin hocken bleiben, weil sonst versinken wir wie in einem Sumpf. Und die Idee, sich selber aus dem Sumpf zu ziehen, das funktioniert nur beim Baron Münchhausen. Das können wir selber nicht. Wir brauchen immer jemanden. Und das ist das Grundproblem. Und damit möchte ich eigentlich den Bogen schließen. Wir können dann noch diskutieren, warum ich glaube, dass heute so viele Menschen unter seelischen Problemen leiden, obwohl die Welt nicht besser ist als früher. Wenn mir die Leute immer erzählen, in was für schrecklichen Zeiten wir heute leben, also zumindest wir hier in Wien, denke ich, können uns jetzt nicht beschweren. Ich glaube, als meine Oma da nördlich vom Ruhrgebiet mit den ganzen Kindern in ihrem Luftschutzbunker gesessen ist, das war schlimmer als heute. Und ich glaube auch, was die Menschen in Kiew und in Tel Aviv und in Gaza erleben, ist schlimmer als das bei uns. Also so schlimm ist es jetzt noch nicht. Zumindest für uns, die wir hier sitzen. Ja, also darum, denke ich, ist es einmal wichtig, dass uns das auch bewusst ist, ja, und dass wir uns da auch nicht ständig unnötig noch zusätzlich herunterziehen. Dass wir da auch ein Stück realistisch sind, aber wir wollen, und das ist das Problem, wir wollen alles selber in der Hand haben in unserer heutigen Gesellschaft. Wir wollen uns selber in der Hand haben, unser Leben und am besten auch noch die anderen. Uns loslassen, uns in die Hände von anderen geben, fällt uns ganz schwer. Und darum kämpfen so viele Leute mit Depressionen, mit schwerer Traurigkeit, weil sie nicht die Hilfe von anderen annehmen wollen oder können. Und das ist eben ganz wichtig. Wir selber können uns in so einem Moment nicht helfen. Viele andere können uns vielleicht auch nicht helfen. Darum ist es wichtig, dass wir die richtigen Leute kennen und vielleicht auch haben. Aber ich kann mich nicht selber vor den Spiegel setzen und sagen, ach Elias, so schlimm ist das gar nicht. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Das ist ähnlich wie mit der Beichte. Ich kann mich auch nicht selbst von Schuld befreien. Beichte jetzt nicht nur im liturgischen Sinn. Ja? Ich meine jetzt Beichte im Sinn, dass ich irgendwie mich schuldig fühle und mit jemand rede. Ich brauche immer jemand anderen, der dir zusagt oder der mir zusagt. Nein, so ist es nicht. Daran bist du nicht schuld. Deine Angst ist verständlich. Aber wir können etwas tun. Selber können wir uns das nicht sagen. Das ist unmöglich. Auch ein Psychologe kann sich nicht selber helfen, der muss zu einem anderen gehen. Auch ein Priester kann sich nicht selber helfen, der muss zu jemand anders gehen. Jeder muss zu jemandem gehen, damit man Befreiung und Frieden finden kann. Alleine kann man das nicht. Und weil wir in so einer egozentrischen Gesellschaft leben, bleiben eben ganz viele alleine mit ihrer Angst. Ich glaube, früher war das anders. Da hat man vielleicht noch nicht so psychologische Systeme gekannt, hat man noch keine Therapieformen gekannt. Aber früher haben die Leute mehr miteinander und mehr mit Gott geredet und waren darum, glaube ich, gesünder. Obwohl, wie gesagt, die Zeiten nicht besser waren und nicht leichter waren. Aber sie waren, glaube ich, in vielen Punkten gesünder und haben deswegen viele Krisen auch besser überstanden und auch, wenn Wunden entstanden sind, sind die Wunden irgendwann vernarbt. Narben erinnern uns an eine Wunde und auch eine Seele kann Narben haben, aber Narben zeigen uns, dass die Wunde geheilt ist. Dann ist sie wieder zu. Aber dass sie einmal existiert hat, das können wir nicht wegreden. Also Sie merken, es ist kein einfaches Thema, das mit der Seele, aber es ist ein Thema, das wir ernst nehmen müssen. Und ganz einfach praktisch in unserem Leben. Da brauche ich kein Theologiestudium, keine philosophischen Erkenntnisse. Ich brauche die Seele nicht sehen. Jeder von uns spürt das in sich. Im positiven Sinne, und das dürfen wir nicht vergessen, weil Maria sagt ja auch dann das Umgekehrte, hochpreist meine Seele die Größe des Herrn, das auch, aber eben auch diesen Zustand ernst nehmen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Danke.
Heute eine ganz andere Sichtweise als die vielen letzten Male, aus dem Leben gegriffen. Und Sie sind für mich so ein Mann, dem man das immer glaubt, weil Sie einfach so für mich im Leben stehen und, glaube ich, sehr viel auch registrieren, was um Sie herum passiert und das immer sehr offen weitergeben. Dafür danke ich Ihnen von Herzen. Ja, wir müssen uns freuen dürfen, damit die Seele atmen kann. Ist ein wirklich weiser Grundsatz von Ihrer Oma, den werde ich mir wirklich mitnehmen, obwohl ich eher auch ein Typ bin, der sehr im positiven Bereich zu Hause ist, aber manchmal fällt es einem schwer und in Zeiten wie diesen, so wie Sie gesagt haben, also wie ich Ihnen jetzt vorhin zugehört habe, was Sie uns für furchtbare Sachen erzählt haben, ja, es kommt einem einfach, ja, es macht Angst. Was ist aus uns Menschen geworden? Auf der anderen Seite haben Sie gesagt, wir müssen uns loslassen und uns in die Hände von anderen geben. Ich glaube, da geht es uns einfach gut, wenn wir glauben können und uns auch in diese Hände geben können. Aber für mich ist jetzt die Frage, weil Sie das mir so erzählt haben, so nahe von Israel, wie schaffen das die Leute, dass sie in solchen Situationen noch glauben können?
Wie schaffen es, dass die Leute in solchen Situationen noch glauben können? Das kann ich nicht beantworten, wie sie es schaffen. Aber ich habe die Erfahrung jetzt gemacht in meinem Freundeskreis, der sehr gemischt ist. Diejenigen, die vorher religiös waren, die glauben auch weiter. Diejenigen, die vorher vielleicht noch so manche Sachen einfach aus Tradition gemacht haben, die zweifeln auch gar nicht an Gott, weil die stellen da Gott auch gar nicht in Frage. Es ist aber auch vielleicht so, weil es ein anderes Verständnis ist. Bei den Muslimen ist es ja sowieso Inshallah, so Gott will, und alles ist Kismet, Schicksal, das haben wir nicht in der Hand. Ja? Und bei meine christlichen Freunde sind jetzt eigentlich nicht betroffen, weil sie eben in Gebieten leben, die jetzt diejenigen, die ich kenne, ich kenne in Gaza keine Christen, aber die Christen, die ich kenne, die leben in Galiläa und da gibt es keine Raketenangriffe und so. Natürlich sind die betroffen, indem sie jetzt keine Arbeit haben als Busfahrer, als Reiseleiter und so weiter. Aber die sind jetzt nicht direkt betroffen, weil normalerweise gehen die Christen auch nicht zur Armee in Israel und darum haben die jetzt auch keine Soldaten an der Front und so. Die Christen sind so als kleine Minderheit irgendwie aus allem irgendwie heraus und halten sich da auch sehr zurück. Und auch bei den jüdischen Freunden ist es, wenn ein Jude nicht religiös ist, dann ist er nicht religiös. Das ist ganz interessant. Er bezeichnet sich trotzdem als Jude, aber er ist nicht religiös. So welche kenne ich auch. Und wenn man religiös ist, dann ist man religiös. Und dann wird der Ewige schon wissen, was passiert. Ja. Das ist eine andere... Man hinterfragt das nicht. Das ist wie mit den Geboten. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Gläubige Juden hinterfragen Gott nicht. Das ist eine Erfindung, in Anführungsstrichen, der Neuzeit. Man hat das zwar in den Psalmen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber zum Schluss kommt immer, Gott, du thronst über dem Lobpreis Israels und so weiter. Ja, also, und auch bei den Geboten, wenn man sagt, die ganzen Speisevorschriften, das ist doch alles rein wissenschaftlich erklärbar, das braucht man doch heute nicht machen, dann kriegt man als Antwort, darum geht es uns gar nicht. Das hat der Ewige gegeben und daran halten wir uns. Fertig. Das wird nicht hinterfragt. Das ist eine andere Mentalität und eine andere Art zu glauben. Und darum meine religiösen oder strengst religiösen Freunde haben noch nie gesagt, wie kann Gott das zulassen. Die beten, die glauben weiter. Aber ich glaube auch, die Frage ist auch falsch, wie kann Gott das zulassen, weil Gott hat uns Menschen einen freien Willen gegeben, das wissen wir, und Gott schießt keine Raketen, die schießen Menschen. Und wir müssen uns fragen, bei egal welchen Menschen, auch in der Ukraine und sonst wo, warum schießen Menschen Raketen aufeinander, nicht? Warum lässt Gott das zu? Gott sagt, ihr sollt einander lieben und nicht, ihr sollt einander umbringen. Menschen tun das Gegenteil. Darum ist, glaube ich, diese Frage falsch gestellt. Und Gott das in die Schuhe zu schieben, ist genauso einfach wie dem Teufel. Weil dann habe ich selber keine Verantwortung mehr zu übernehmen. Das ist wie eben bei psychischen Leiden überhaupt. Es gibt so gewisse katholische Kreise, aber vor allem auch freikirchliche, protestantische, evangelikale Kreise, die sagen, psychische Leiden, das kommt vom Dämon, das kommt vom Teufel. Damit habe ich es sehr einfach gemacht, damit muss ich mich nämlich nicht mit den Problemen auseinandersetzen, warum ich vielleicht Panikattacken, Angstzustände oder sonst etwas habe, was vielleicht in meiner Vergangenheit, in meiner Kindheit passiert ist und was verschüttet ist. Ja? Oder die fromme Variante ist dann die, eben, wenn du auf Erden viel leidest, dann wird es im Himmel schöner werden. Ja, also, aber da muss ich mich auch nicht damit auseinandersetzen. Da muss ich mir nicht helfen lassen und ich muss auch anderen nicht helfen, weil, ja, das ist ziemlich leicht gemacht. Und das halte ich für gefährlich. Und ich habe geglaubt, das ist eigentlich so mittelalterliches Zeugs oder noch vielleicht bis vor dem Konzil, aber das kommt interessanterweise in den letzten Jahren in gewissen Strömungen und Kreisen, in so gewissen Erneuerungsbewegungen immer wieder häufiger vor, dass die wieder so etwas verbreiten. Und das finde ich sehr bedenklich.
Haben Sie jetzt noch, danke. Haben Sie noch Fragen? Ja, bitte.
Eine Frage hätte ich sonst zu diesem leitenden Thema der freien Wille des Menschen, und hoffentlich ein Da habe ich einmal gehört, seine Allmacht müsse doch größer sein als der Freiwillige des Menschen.
Gott hat aber in seiner Allmacht uns den freien Willen überlassen, weil sonst wären wir keine Menschen. Wenn wir nämlich programmiert wären, gut zu sein, von sich aus, also wenn wir programmiert werden, zu lieben, nicht zu streiten, immer brav zu sein, dann wäre das nichts Besonderes und nichts Wertvolles mehr. Was wäre dann die Liebe? Dann wäre die Liebe keine Liebe mehr, wenn ich mich nicht dazu entscheiden muss. Und dann wäre ich auch nicht frei. Gott will keine Sklaven, wir sind Kinder Gottes. Und Kinder können manchmal auch Unsinn machen und Unsinn kann manchmal auch ganz schlimme Folgen haben. Aber das ist eben die Freiheit. Und wenn ich nicht frei bin, bin ich kein Mensch, dann bin ich eine Maschine, ein Roboter. Und wie gesagt, dann ist es auch nichts Besonderes, weil wenn ich zum Beispiel bereit bin, wie Jesus es tut und wie Jesus es auch sagt, es gibt keine größere Liebe, als wer sein Leben für jemand anderes hingibt. Naja, wenn niemand in Gefahr kommen würde, müsste ich mich ja auch nie fragen, bin ich bereit, mich für den hinzugeben oder für sie? Ja, bin ich bereit, aus Liebe für jemanden ein Opfer zu bringen, auch im positiven Sinne? Ja, weil dann ist das alles nichts mehr Besonderes. Dann wird es zwar vielleicht das Böse nicht geben, aber dann wäre das Gute auch nichts Besonderes.
Der Ausspruch, warum hat Gott das zugelassen oder warum ändert Gott das nicht, hat in der Hintergrund unsere Sicht auf Gott, dass wir über Gott sehen, also rechten können. Und das ist gefährlich.
Genau.
Genau dieses hier, warum hat Gott das zugelassen? Oder warum ändert Gott das nicht? Wollen wir ein Wunder haben im Augenblick?
Natürlich, also Gott kann ja auch eingreifen und wir glauben ja auch an das Eingreifen Gottes in die Zeit und Geschichte. Sonst wäre es ja unnötig, zum Beispiel zu beten. Sonst wäre das ganze Geheimnis von Ostern, den Exodus, auch den Auszug aus Ägypten, den wir feiern und so weiter. Auch wenn wir jetzt nicht jede Zahl wortwörtlich nehmen, natürlich aus der Bibel, weil die Bibel ist kein Geschichtslexikon, sondern will uns etwas anderes vermitteln. Trotzdem glauben wir ganz eindeutig an das Eingreifen Gottes in das Leben der Menschen. Aber es ist etwas Interessantes passiert. Während der Aufklärung, während der Emanzipation hat sich der Mensch einerseits von Gott lösen wollen. Ich brauche keinen Kaiser, keinen Gott und niemand, singt man in der Internationale. Ich kann selber entscheiden und selber tun. Ja, das wollte der Mensch, aber andererseits, wenn es dann wirklich darum geht, wenn Probleme auftauchen, dann taucht Gott plötzlich wieder auf. Wie kann Gott das zulassen? Gott darf nicht über mein Leben bestimmen, also Gott hat mir nicht vorzuschreiben, was ich machen soll oder nicht, aber wenn jemand etwas macht, was mir nicht passt, wie einen Krieg anfangen, dann hätte ich schon gern, dass Gott den jetzt zur Marionette machen würde und dass derjenige schon zu tun hat, was Gott will. Ja, und das ist diese Entwicklung, die irgendwann passiert ist. Früher hat sich der Mensch Gott total ausgeliefert gefühlt. Das war falsch. Da hat man so gut wie gar nicht an den freien Willen geglaubt. Alles ist vorausbestimmt und alles ist irgendwie Schicksal und Prädestination und wir können eh nichts machen. Die einen kommen in den Himmel, die anderen fahren zur Hölle aus. So. Und jetzt ist es aber so, der Mensch will sich immer weniger von Gott sagen lassen, aber auch Leute, die sonst nie zur Kirche gehen, die sprechen dann plötzlich, wie kann denn euer Gott das zulassen? Ja. Und dann sollen wir darauf eine schlaue Antwort geben. Ja, dann kann ich nur sagen, weil sich so viele Menschen nicht an das halten, was Gott uns eigentlich mit auf den Weg gegeben hat. Weil wenn das so wäre, dann wäre das nicht so. Gott sagt, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen und so weiter. Ja? Und das ist einfach, da entpflichten wir uns Gott gegenüber, aber wir verpflichten Gott uns gegenüber. Ja?
Wir haben gesprochen sehr viel von der Beziehung von Angst und Seele. Und was wäre das andere? Die Seele in eine Freude.
Eben.
Das kann
ganz unterschiedliche Ursachen haben. Natürlich ist die Liebe immer ein Grund zur Freude, aber die Liebe kann auch ein Grund zum Leiden sein. Weil wenn ich liebe, dann leide ich auch oft. Ja, zum Beispiel, wenn Sie Ihre Kinder lieben oder Ihren Mann lieben oder die Enkelkinder lieben und einen von dem geht es ganz schlecht, dann macht man sich Sorgen. Dann bekommt man Angst. Aber ich glaube, diese Freude, das sind oft so ganz spontane Momente im Leben, die uns geschenkt werden, wo wir einfach denken, wie schön ist doch jetzt dieser blaue Himmel. Der ist jetzt gerade nicht blau, aber ist gerade. Oder wie schön sind doch diese Blumen, wenn wir irgendwo sind und plötzlich denken wir, spüren wir so eine tiefe Freude in uns, die wir nicht erklären können, die plötzlich da ist. Und eben das ist ja das kann man nicht machen. Wahre Freude, ich kann Menschen Freude machen, aber nicht, weil ich es plane. Ich kann etwas vorbereiten, eine wunderschöne Feier, und der andere reagiert nicht darauf. Ich kann einfach Hallo sagen auf der Straße und jemand sagt, schön, dass wir uns endlich wiedersehen und so eine Freude, und es ist wirklich eine tiefe Freude da über einen spontanen Telefonanruf oder sonst etwas. Ich kann Freude nicht machen. Das muss, damit es echte Freude ist, muss sie wirklich aus dem Innersten kommen. Was ich aber machen kann, ist Angst. Angst kann ich machen. Und das haben wir gelernt im Laufe der Geschichte. Bis heute. Mit Angst kann ich Menschen manipulieren. Bis in das Tiefste hinein. Freude, das ist dann keine wirkliche Freude. Ich kann Menschen unterhalten, Brot und Spiele. Das ist dann aber nur Gaudi. Und die vergeht danach wieder, wenn es vorbei ist. Die Angst aber bleibt. Ich denke das oft, wenn ich mal so alte Filme sehe, so aus der Zeit des Nationalsozialismus. Da haben sie diese ganzen Revue-Filme gedreht. Und da sind sie alle aufgetreten. Zara Leander und was weiß ich nicht alles. Und haben das Volk belustigt. Und kaum war man aus dem Kino raus und hat die Sirene gehört, war es vorbei mit der Freude. Aber die Angst ist geblieben, oft über Jahre und Jahrzehnte. Und das ist der große Unterschied zwischen der Angst, die man durchaus machen kann und deswegen auch instrumentalisieren kann, aber wahre Freude kommt von innen und ist Geschenk. Aber ich glaube, das ist falsch herübergekommen. Das meinte ich schon auch, dass ich mich ganz in die Hände Gottes lege, ja? Natürlich. Ja, aber dazwischen habe ich schon gewisse Freiheiten. Es gibt verschiedene Formen von Ängsten. Ich habe auch keine Angst. Also wenn mich jetzt der Schlag trifft, ich habe noch viel zu tun vor Weihnachten, das sollte jetzt nicht unbedingt passieren, aber wenn es jetzt passiert, dann glaube ich, dass Gott mich aufnimmt. Ja, also das ist jetzt nicht, dass ich Angst habe zu sterben oder sonst etwas. Ja, aber Sie können mir glauben, ich bin am 8. Oktober morgens nach Jordanien geflogen mit einer Gruppe und hätte, das war der Sonntag, und hätte am Samstag drauf nach Israel fahren sollen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ja? Ich hatte auch keine Angst, dass mich eine Rakete trifft. Aber die ersten Tage habe ich schon Angst gehabt, dass mir die Gruppe hysterisch wird. Weil wenn da einer die Nerven verloren hätte, der hätte alle anderen 32 mitziehen können. Und wenn das einmal losgegangen wäre im Bus, wann kriegen wir endlich ein Flugzeug zurück? Warum müssen wir noch hier sein? Wann fahren wir nach Hause? Dann hätten die mich schon in den Wahnsinn treiben können. Das hat die Gruppe Gott sei Dank nicht gemacht. Aber ich hatte da keine Angst um mich selber. Es gibt ja verschiedene Formen von Ängsten. Ja? Oder ich kann es auch sagen, jetzt ganz persönlich, mein kleiner Neffe hatte dieses komische neue Virus, RSV oder auch was weiß ich. Es gibt ja so viele Viren. Jedenfalls, der hatte das jetzt und musste beatmet werden im Krankenhaus und so. Ich hatte weniger Angst um meinen kleinen Neffen als um meine Schwester, weil ich wusste, welche Sorgen meine Mutter und meine Schwester sich um das Baby machen, ja, dass ich mehr Angst um die hatte, als dass dem Kind etwas passieren könnte. Ja, also das sind natürlich verschiedene Sachen, und ich kann meine Schwester auch in die Hände Gottes legen und ich kann auch für die Gruppe beten, aber wenn mir da einer hysterisch wird, dann kann ich dem auch ruhig sagen, so Herr Meier, jetzt vertrauen Sie mal auf den lieben Gott, die Raketen werden uns schon nicht treffen, ob das dann beim Herrn Meier so funktioniert, weiß ich nicht. Ja, und das hat dann immer natürlich Folgen auf die Umwelt, auf die anderen. Und das ist ja das Problem. Es geht ja oft gar nicht um meine persönliche Angst. Ja, oft reißt ja die Angst von anderen andere mit. Angst steckt an. Ja, das ist ja oft das Problem. Das Problem ist ja oft gar nicht, dass ich eigentlich selber betroffen bin, aber wenn alle um mich herum immer unruhiger werden und nur noch über das alles reden und so weiter und so fort, dann steckt das an. Noch ein Beispiel aus meinem Leben, 1986 war Tschernobyl. Ja? Ich habe damals nicht gewusst, was Atomkraft ist, dass das gefährlich ist. Ich habe nicht einmal gewusst, wo die Ukraine ist und dass so ein Ding explodieren konnte. Aber die ganzen Nachrichten und alles und die Angst der Menschen, die ist so tief in mich hineingegangen, dass jedes Mal, wenn wir zu meinen Großeltern ins Emsland gefahren sind, mussten wir immer an einem Atomkraftwerk vorbei, Lingen. Und immer wenn ich diesen Reaktor gesehen habe, dann habe ich gedacht, ich muss die Luft anhalten im Auto, zumindest bis ich den nicht mehr sehe. Weil aus dem könnte etwas Böses kommen. Es hat ganz lange gedauert. Ja, das sind total skurrile Sachen. Oder mein Großvater hatte einen ganz schweren Herzinfarkt, den hat er überlebt. Und ich wusste als kleines Kind, das hängt mit dem Herz zusammen. Und Gott sei Dank war meine Oma eine pragmatische Frau. Irgendwann habe ich angefangen, mir immer hier hinzugreifen. Und dann haben die mich gefragt, was machst du? Schauen, ob mein Herz noch schlägt. Weil ich wusste, der Opa hätte sterben können, weil sein Herz nicht mehr geschlagen hat. Bis meine Oma mir dann sehr sachlich erklärt hat, wenn es nicht mehr schlägt, dann merkst du es auch nicht mehr. Das hat mich überzeugt. Dann habe ich in dem Moment nicht mehr hingegriffen. Ja? Weil sie gesagt, dann brauchst du gar nicht mehr hingreifen, hat sie gesagt. Ja? Damit war die Sache erledigt. War zwar pädagogisch wirksam, vielleicht nicht der Schlauste, aber jedenfalls in dem Moment. Ich war befreit von meiner Angst. Ich musste nicht mehr alle 10 Minuten zu meinem Herzen greifen, ob es noch schlägt. Weil wenn es nicht mehr schlägt, dann merke ich es eh nicht. Fertig. Ja. Also so kann man auch Leuten Angst nehmen. Ja, aber wenn man dann immer sich weiter hineinsteigert, dann steckt diese Angst andere an. Und da geht es, wie gesagt, oft gar nicht um einen selber.
darf die nächste Woche einladen, kommt der Dr. Dreh.